Ich lese aus 1. Johannes 2, 29 bis 3, 24. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, dass wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott, und auch wer seinen Bruder nicht lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott, und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Amen.
In unserer Predigtreihe zum 1. Johannesbrief sind wir beim Thema »Siehst du Kennzeichen deiner Gotteskindschaft?« angelangt. Es wird primär um das dritte Kapitel gehen. Der letzte Vers aus dem zweiten Kapitel wird noch hinübergerettet in unseren Text heute. Und die Punkte, die uns heute beschäftigen, sind: erstens das neu ausgerichtete Leben, zweitens die tatkräftige Liebe, drittens die machtlose Sünde, viertens das beruhigte Herz. Wir werden nicht jeden Vers und nicht jedes Thema gleichgewichtig behandeln. Es wird primär um den ersten und den dritten Punkt gehen. Nachdem im zweiten Kapitel Johannes allen Jesus-Nachfolgern, und darum ging es letzte Woche, versichert hat, dass sie persönlich mit dem Heiligen Geist gesalbt, ausgestattet, ausgerüstet, bevollmächtigt sind, dürfen sie voller Zuversicht erwarten, dass wenn der Geist Gottes bei einem Platz genommen hat im Herzen, weil man an Jesus Christus glaubt, dass sie diese Zuversicht auch haben dürfen, dass der Geist Gottes sie auch ganz persönlich leitet, führt und auch beschützt. Wir haben gesehen, dass im zweiten Kapitel das der Job unter anderem vom Geist Gottes ist, uns zu beschützen, uns zu bewahren, uns zu warnen. Johannes geht so weit, dass er sagt, ihr habt gar keinen Lehrer nötig, denn der Geist Gottes ist ja bei euch, der euch alle Dinge lehrt. Und im dritten Kapitel, was uns heute besonders beschäftigen wird, will Johannes diese Glaubensüberzeugung und die Glaubensgewissheit der Kinder Gottes festigen, indem er, schon gehört, das Thema der Gotteskindschaft thematisiert und da einen Schwerpunkt drauf legt. Und die Grundthese von Johannes ist, ein Kennzeichen von Gotteskindern ist, dass sie ein Leben führen, was auf Jesus Christus ausgerichtet ist. In 1. Johannes 2, 29, in dem ersten Vers unseres Textes heißt es, wenn ihr wisst, dass er, also wir sprechen hier von Jesus Christus, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ja, also hier haben wir die sogenannte Lehre von der christlichen Wiedergeburt. Ja, die christliche Lehre der Wiedergeburt meint was anderes als Reinkarnation. Ja, also es ist ein neues Leben, was jetzt beginnt. Deswegen habe ich auch den Punkt, das neu ausgerichtete Leben bezeichnet. Ja, jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren, hat neues Leben empfangen. Beachten bei diesem Vers, was sehr wichtig ist, nicht unser gerechtes Handeln macht uns zu Kindern Gottes, sondern das gerechte Handeln ist eine Konsequenz aus unserer Gotteskindschaft. Ja, man könnte sagen, so erkennt das auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren wurde. Ja, was hier im Griechischen steht, dieser Begriff des Geborenseins, befindet sich in der Vergangenheit. Er ist schon geboren und weil er ein neues Leben bekommen hat, fängt er an, auch so zu leben, so wie Jesus gerecht ist. Ja, man muss bei solchen Versen gut lesen und langsam lesen, weil ansonsten kann sich ein Gedanke in unser Kopf einpflanzen. Du musst die richtigen Dinge tun und dann belohnt dich Gott mit einem neuen Leben. Ja, also Werksgerechtigkeit, eigener Verdienst. Um das zu unterstreichen, dass unsere versöhnte Beziehung zu Gott kein Verdienst ist von uns, von unserem guten Lebenswandel, intensiviert Johannes im dritten Kapitel im Vers 1 diesen Gedanken, wenn er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Seht, welch eine Liebe. Dieses Wort welch oder was für eine ist im Griechischen ein nicht so oft verwendetes Wort. Es wird im Neuen Testament ganz selten gebraucht. Und das bedeutet so viel, wenn man das eins zu eins übersetzen müsste, von welchem Ursprung oder aus welchem Land, von welcher Art oder woher? Ja, also es ist ein Wort, das die Außergewöhnlichkeit und die Besonderheit betont der Sache, die man gerade betrachtet. Woher ist diese Liebe? Dieses Wort wird verwendet im Matthäus-Evangelium, als Menschen Jesus gesehen haben und sagen, was für ein Mann, liebe Frauen, also es geht hier nicht um die Männer, die ihr vielleicht so draußen seht, was für ein Mann, sondern die haben Jesus Wundertaten vollbringen sehen und sagen, was für ein Mann oder welch Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Also woher? Aus welchem Land? Von welcher Art? Es ist so fast unnatürlich, was wir hier gerade sehen, womit wir hier gerade konfrontiert sind. Und dieses Wort gebraucht Johannes, wenn er sagt, seht, was für eine Liebe, welche Liebe, woher kommt diese Liebe vom Vater, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und wir sind es. Und diese außergewöhnliche Liebe, die Johannes hier aufs Parkett bringt, die ist nicht von dieser Welt. Ihr kennt das Lied, sie ist nicht von dieser Welt. Die Liebe, die mich am Leben hält. Xavier Naidoo, der tatsächlich da hier von Gottes Liebe auch singen will, er zumindest ein Stück weit erkannt hat, Gottes Liebe ist nicht von dieser Welt. Und das ist das, was Johannes hier hineinbringen möchte. Es ist eine außergewöhnliche Liebe, nicht von dieser Welt. Und sie ist die Ursache dafür, Gottes Liebe ist die Ursache dafür, dass uns neues Leben geschenkt wurde und wir Gottes Kinder sein dürfen. Also wenn du dich fragst, wie kommt es, dass ich Kind Gottes sein darf, dann ist Johannes Antwort nicht, weil du so toll lebst, sondern weil Gottes Liebe so unglaublich außergewöhnlich ist, dass er dich liebt, dich zum Kind Gottes macht und als Resultat du ein neues, neu ausgerichtetes Leben führst. Und wie wir gerade gelesen haben, die Welt ohne Gott kann diese Liebe nicht ergreifen. Sie kann sie nicht ergründen. Es fließt ihr zwischen den Fingern weg. Sie versteht es nicht. Der Welt bleibt nämlich verborgen, was wir mit Gott gemeinsam haben und wie sehr er unser Leben bereichert. Wenn du von deinem Glaubensleben, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast ein intaktes Glaubensleben, bist froh, dass du Kind Gottes bist und erlebst Gott in deinem Leben und seine Liebe. Wenn du davon Menschen erzählst, die Gott nicht kennen, die können nicht fassen, was passiert da mit dir? Woher kommt das, was du da in deinem Herzen hast? Und darum kommt es auch, ich nenne es mal, zu einer heiligen Separation zwischen meinem Leben jetzt und meinem Leben davor, ehe ich die Liebe Gottes gekannt habe. Denn Dinge sind nicht mehr wie vorher. Für Kinder Gottes gilt, Dinge sind jetzt nicht mehr, wie sie mal waren. Sie verändern sich, weil Gott präsent ist mit seiner Liebe in unserem Leben. Aber das können nur die Augen des Herzens und die Augen des Glaubens erkennen, diese Schönheit Gottes und das erfahren. Und Johannes beschreibt in den Versen 2 bis 3 die glorreiche Zukunft. Er geht von jetzt in die Zukunft. Welche Hoffnung wir haben, beschreibt er. Und er sagt, dass diese herrliche Zukunft, die wir in der Ewigkeit haben, sich jetzt auswirkt, indem wir unser Leben auf, ich nenne das mal, himmelwärts richten. In Versen 2 bis 3 heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, also es hat sich noch nicht gezeigt, es ist noch nicht enthüllt worden, es ist noch nicht erschienen, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, es geht hier um diese zukünftige Hoffnung, wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ja, also das, was ich sehe, nach vorne gerichtet, meine Gemeinschaft, meine ungetrübte Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott, in der Zukunft ist meine Hoffnung, mein Himmelwärts. Das hat Effekte auf meinen Lebenswandel jetzt. Es gibt konkrete Veränderungen in meinem Leben. Ich würde sagen, es gibt Jesusmäßige Veränderungen. Denn die Reinigung, von der Johannes hier spricht, betrifft gleich der Reinigung, die wir in Jesus Christus sehen. So wie er rein, heilig ist. Das sehen wir und das wollen wir jetzt schon verwirklicht sehen. Unser Lebenskompass, wenn ihr es so möchtet, wird eingenordet. Wir bekommen als Kinder Gottes eine neue Ausrichtung und unser innerer Kompass zeigt auf das Himmelreich. Ja, das ist im Prinzip die Eingangsfrage, bist du ein Kind Gottes und hast du eine neue Ausrichtung erlebt, eine Justierung, eine Synchronisation mit dem Himmelreich, dass wenn dein Herz, wenn das ein Kompass wäre, du sehen könntest, dass der Pfeil nach oben geht. Das ist die Richtung, auf die ich zusteuere. Ich will Jesus ähnlich sein. Und wir leben dadurch mit einer neuen Sensibilität, die wir vorher nicht hatten. Es gibt neue Freuden in unserem Leben. Und es gibt auch einen neuen Schmerz. Dinge, die früher für uns völlig egal waren, bringen auf einmal jetzt unser Herz zum Springen. Und unser Herz brennt. Wie zum Beispiel ein Gottesdienst. Ein Gebet. Bibeltexte. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Aber es gibt auch Dinge, die uns früher kalt gelassen haben, die unser Herz jetzt in eine heilige Trauer bringen, wo du nicht mehr einfach so drüber weggehst, sondern wo du merkst, oh, das tut mir weh. Woher kommt das? Weil ich sehe, dass auch Jesus Dinge weh getan haben, Dinge weh tun. Und die Kinder Gottes zeichnet es aus, dass sie den gleichen Schmerz, aber auch die gleiche Freude entwickeln, wie ihr Meister, wie Jesus Christus. In den Versen 14 bis 18, da werden wir jetzt einige Verse lesen, wir machen einen kleinen Sprung, sehen wir, woran Kinder Gottes insbesondere zu erkennen sind und wie das Verhalten von Jesus auf uns abfärbt. In den Versen 14, 16, 17, 18 lesen wir Folgendes. Hier werden wir jetzt nur ganz kurz verweilen, auch nur ein paar Verse lesen, weil Johannes in 2 Wochen dieses Thema noch einmal aufgreift und wir uns da intensiv drin baden werden. Deswegen kurz, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Hier wieder das gleiche Motiv, ein neues Leben, Wiedergeburt. Ein Leben von oben bekommen. Dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Vers 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Hier seht ihr wieder, dass wir niemals diejenigen sind, die in Vorleistung gehen. Nie. Gott erwartet von uns nie etwas, was er nicht selber schon in hundertprozentiger Erfüllung und Perfektion selber getan hat. Wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Was wir in diesen Versen, was hier Johannes über die Liebe schreibt, die uns besonders kennzeichnen soll, die unseren Kompass sozusagen ganz besonders ausmachen soll, und die Liebe, die wir ausleben, ist ähnlich wie bei Jesus nicht nur ein Lippenbekenntnis. Es sind nicht nur nette Worte, sondern es ist etwas, was praktisch wird. Die praktische Liebe kennzeichnet ein Kind Gottes. Deswegen habe ich diesen Punkt genannt, die tatkräftige Liebe. Und ich finde sehr spannend, was Johannes hier tut. In dem Vers vorher, kannst du nochmal nach vorne gehen, Sorin, sehen wir, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Nun ist es jetzt sehr einfach zu sagen, oh, liebe Geschwister, ich würde mein Leben für euch geben. Wenn es darauf ankäme, ich würde für dich sterben. Hört sich gut an. So viel Pathos drin, so viel Emotionen. Und das macht irgendwie das Herz ein Stückchen warm. Man könnte jetzt bei diesem Punkt stehen bleiben und man freut sich, dass wenn es zum Extremfall käme, ich weiß, mein Bruder wird sein Leben für mich geben. Und jetzt macht Johannes was ganz Interessantes. Damit das ein bisschen mehr Fleisch kriegt, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wo fängt das an? Bringt er dann den nächsten Vers, einmal weitergehen. Wer aber irdischen Besitz hat? Johannes, es ging gerade um das Leben geben, weißt du, wenn uns die Pistole irgendwie auf den Kopf oder so, aber wie jetzt? Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und ich find's großartig, dass er das hier bringt. Jeder kann behaupten, sein Leben zu opfern. Aber ob das tatsächlich geschieht, muss sich vorher auch zeigen und erweisen. Und da bringt Johannes ein sehr, sehr praktisches Beispiel. Wenn du Dinge hast, wenn du Besitztümer hast, wenn du irdisches Gut hast, Monetas, oder einfach auch Materialien, Ressourcen jeglicher Art, und du siehst, dass dein Bruder etwas fehlt und dass er wirklich einen Mangel hat, und das geht dir ab, das ist dir egal. Was erzählst du so groß, ich würde wie Jesus mein Leben für ihn geben? Du bist noch nicht mal bereit, einen 5-Euro-Schein rauszuholen und deinem Bruder oder deiner Schwester ihn in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, ich gebe dir das ohne Zinsen und du brauchst es mir auch noch nicht einmal zurückgeben. Ja, einige sind vielleicht so, dass sie gerne ihr Geld so verteilen und die verteilen vielleicht auch gern das Geld von anderen. Andere sind vielleicht ein bisschen anders, die geben das und denken so, hoffentlich weiß der auch noch nächste Woche, dass ich ihm 20 Euro gerade geliehen habe. Und jedes Mal, wenn man dann gewisse Schuldner sieht, dann kommt gleich die Liste, der schuldet mir eigentlich noch 15 Euro, das hat er leider vergessen. Beim Büchertisch habe ich ihm mal ein Buch ausgegeben und das hat er vergessen. Jesus, bitte erinnere ihn, dass er mir wieder mein Geld zurückgibt. Okay, also unsere Liebe ist tatkräftig, bleibt nicht nur bei einem schönen Blabla, sondern wir gehen mit offenen Augen schon hier und jetzt, ohne Todesgefahr, durch die Welt und sind dort aktiv, wo wir es können. Wie radikal dieses neue Leben der tatkräftigen Liebe uns Gottes Kinder bestimmt, das wird jetzt in den sehr, sehr knackigen Versen, Verse 3 bis 10, beschrieben. Einige haben sich vielleicht gedacht, er überspringt die heißen Eisen. Nee, keine Sorge. In den Versen 3 bis 10 heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht die Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Er kann nicht sündigen. Wow. Weil er aus Gott geboren ist, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Okay, hier werden jetzt zwei Wege, will ich mal sagen, beschrieben. Einmal die Kinder Gottes und auf der anderen Seite die Kinder des Teufels. Das ist eine sehr, sehr krasse Sprache, die Johannes hier bringt. Und das ist nicht das erste Mal, dass Johannes eine krasse Sprache verwendet. Denn Johannes bringt viele kontrastreiche Bilder, kontrastreiche Vergleiche in seinem Johannesbrief. Lasst uns das mal kurz anschauen. Ich habe euch das mal zusammengestellt. Er spricht von der Liebe zur Welt im Gegensatz dazu Liebe zum Vater. Bist du in der Finsternis oder bist du im Licht? Hältst du die Gebote oder bist du gesetzlos? Lebst du in der Lüge oder in der Wahrheit? Hast du deinen Bruder oder liebst du deinen Bruder? Sind deine Augen verblendet oder erkennst du Gott? Er spricht davon vom Geist des Antichristen, der einige beseelt, ja? Und dass wir erfüllt sein sollen vom Geist Gottes. Und jetzt kommen wir zu dieser Wendung, die vielleicht nochmal alles toppt. Entweder Kind Gottes oder ein Kind Satans. An solchen Stellen möchten wir Prediger oft am liebsten um Entschuldigung bitten. Falls dich diese Wortwahl entsetzen sollte. Denn ich denke, dass diese Begrifflichkeiten und insbesondere dieses Vokabular bei einigen so, was mutest du uns zu? Aber wenn ich mich jetzt entschuldigen würde, wäre ich ein lausiger Prediger. Und ich lasse es. Denn die Bibel will uns wachrütteln. Die Bibel will entsetzen, hervorrufen in uns. Also wenn du gerade so empfindest, das kann doch nicht sein, das ist doch unerhört. Jawohl, höre es. Höre es. Lass es mal auf dich wirken. Und Johannes hat auch Grund dazu, die Leute wachzurütteln, denn es geht richtig um etwas. Denn es gibt nämlich in der Gemeinde, von der Johannes ein Bild hat, gibt es Heuchler, Blender, Faker, religiöse Betrüger, die in der Gemeinde unterwegs sind und die andere mit ihrer Larifari-Frömmigkeit, Larifari kennt man? Ja, so Wischiwaschi, das ist auch ein schönes Wort. Liebe Ausländer, kommt zurecht damit. Wischiwaschi, Larifari. Mit ihrer Larifrömmigkeit andere in die Irre führen. Denn das ist der Kontext, den Johannes vor Augen hat. Deswegen sehen wir auch in Kapitel 2 und in Kapitel 3, dass Johannes zweimal sagt, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und jetzt in unserem Kapitel, in unserem Text, Kinder, niemand verführe euch. Seid nicht geblendet. Ich zeichne das Ding hier sehr, sehr kontrastreich, damit ihr merkt, worum es geht. Es geht nicht in den Versen darum, und das ist ein großes Problem bei uns, wenn wir diesen Text lesen. Es geht nicht darum, dass echte Gotteskinder Furcht bekommen und Angst bekommen, wenn sie diesen Text lesen, denken so, oh, wie steht's um mich und so weiter, wie will Johannes, der Apostel, wirklich meine Gotteskindschaft in Frage stellen? Ich als Jesus-Nachfolger? Das ist nicht das, was Johannes hier tun möchte. Vielmehr möchte Johannes die Gläubigen stärken und sie sollen in der Lage sein zu erkennen und im Prinzip Fragen zu beantworten wie, weißt du, wer Chef in deinem Leben ist? Weißt du, wer die Quelle deiner Inspiration, deiner Weisheit oder deiner Lebensführung ist? Und dann sagt er einmal, die Kinder Gottes, wir sehen es auf der Folie, ich habe euch das mal zusammengetragen, Kinder Gottes werden daran erkannt, dass sie nicht sündigen, die Gerechtigkeit tun und nicht sündigen können. Okay, was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Die Kinder des Teufels sind diejenigen, die sündigen und Gesetzlosigkeit tun. An dieser Stelle kurze Vorsicht. Wenn hier von Kindern des Teufels gesprochen wird, dann sollten wir hier nicht Szenarien im Kopf haben, wie aus Filmen wie Der Exorzist oder so. Ja, dass irgendwie dämonisierte Leute oder Halbtote irgendwie rumlaufen und völlig unkontrolliert, ihr wisst, was ich meine, ja? So völlig balla. Das ist nicht das, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Es ist eine intensive Sprache, die veranschaulichen soll, auf welchem Weg bist du? Was kennzeichnet dein Leben? Das eine oder das andere? So, die Frage ist, wenn wir das hier sehen, wenn wir diese Gegenüberstellung sehen, wer um Himmels Willen kann diesen Standard, nehmen wir mal den oberen, überhaupt erfüllen? Wer in diesem Raum, der eben gerade noch bei Vers 1 und 2 dachte, ja, ich bin Gottes Kind und jetzt auf einmal sieht, sündigt nicht, tut die Gerechtigkeit und kann nicht sündigen, wer von uns kann sich irgendwie hinstellen und sagen, das beschreibt so ziemlich genau mein Leben? Ich sehe keine Hände, das habe ich mir gedacht. Schnell können wir dazu kommen, wenn wir diesen Text lesen, dass wir denken, Johannes fordert von Kindern Gottes, von Jesus-Nachfolgern, dass sie in Perfektion leben. Aber von Perfektion kann in diesem Text keine Rede sein. Denn ich habe ganz bewusst den Vers 3 vorneweg gelesen, wo wir davon gelesen haben, was? Denn jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Für Johannes ist sonnenklar, dass Kinder Gottes Reinigung nötig haben. Johannes, wo verwundert das nicht, wenn Kinder Gottes sündigen und dann zu Jesus rennen und sagen, bitte vergib mir, bitte wasche mich rein von meinen Sünden. Das ist für Johannes überhaupt nicht, für Johannes nicht das Thema. Es geht hier nicht um Perfektion, es geht hier um eine neue Ausrichtung, um eine neue Motivation, die in unserem Herzen erklingt. Eben gerade hatten wir ein Chorlied. Wenn ich es richtig gehört hatte, hatten wir einen Tonartwechsel, oder? Ja. Hm? Wisst ihr, was ein Tonartwechsel ist? Man singt und auf einmal gibt es neue Vorzeichen in dem Lied und auf einmal singst du nicht mehr sondern ja, nicht so schön, aber ihr versteht das Prinzip. So für den Musiker, wenn er vor seinem Klavier steht und auf seine Tasten haut, dann muss er erkennen, jetzt ist ein Tonartwechsel, es sind neue Vorzeichen da. Gewisse Tasten sind für mich jetzt tabu. Ich muss jetzt andere Tasten spielen, damit das Lied in einer neuen Färbung erklingt. So, und Johannes geht es nicht so sehr darum, berührst du ab und zu aus alter Gewohnheit wieder eine schwarze Taste und haust drauf. Denn das ist für ihn klar, denn wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 1, sagt er sehr deutlich. Nächste Folie bitte. Wenn jemand sündigt, er spricht hier zu den Christen. Wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also Johannes geht davon aus, du wirst auch, wenn ein Tonartwechsel initiiert wurde, wird es Momente geben, wo du die bösen schwarzen Tasten berühren wirst, die du vorher permanent gespielt hast. Es gibt Lieder, die man nur mit schwarzen Tasten spielen kann, ja? Und dann geht's auf die weißen Tasten, auf die reinen Tasten. Und dann auf einmal, schwarze Taste. Für Johannes ist klar, Reinigung ist Teil des christlichen Lebens. Aber es muss deutlich werden, wenn du dich verspielst, was passiert dann? Bleibst du dann beim Verspielen? Bleibst du bei den schwarzen Tasten? Und Johannes möchte hier zum Ausdruck bringen, jemand, der diesen Tonartwechsel, neues Leben empfangen hat, der wird vielleicht mal wieder auf eine schwarze Taste hauen, aber er wird zurückkommen zu den weißen Tasten nach dem Verspielen und wird wieder auf der richtigen Tonlinie weiterspielen. In Kapitel 1, möchte ich das nochmal hervorrufen, sagt Johannes ganz bewusst, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also das sollte kein neuer Gedanke für uns sein, dass Christen in dieser Reinigung da sind. So, aber was machen wir mit diesen sehr, sehr starken Formulierungen, dass jemand nicht sündigt oder nicht sündigen kann? Und man kann ja sagen, das ist ja ein schönes Bild, was du da bringst, Waldemar, aber in meiner Bibel lese ich da sehr, sehr strenge Worte. So, das Vokabular, was Johannes hier gebraucht, und das ist, diese Information ist jetzt Gold wert. Das sündigen Vokabular, was wir in diesen Versen 3 bis 10 lesen, bezieht sich nicht auf einmalige Taten, dass ich einmalig sündige, sondern die griechische Form, die Johannes hier verwendet, deutet auf ein gewohnheitsmäßiges Lebensmuster. Ich möchte das mal anhand von Vers 6 illustrieren, wie das aus dem Griechischen mit der Verbform mit übersetzt werden kann. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht beständig. Jeder, der fortlaufend sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Ihr merkt, da kommt jetzt eine kleine Färbung rein. Wir haben es hier im Griechischen mit einer Verbform zu tun. Bitte nicht abschalten, falls ihr denkt, oh, Grammatik. Ich weiß, aber sie kann in solchen Texten lebensentscheidend sein. In der griechischen Grammatik haben wir Verbformen, die einmal auf punktuelle Handlungen verweisen. Er hat gepredigt, ja, das war eine einmalige Tat, ein einmaliges Verspielen, eine einmalige Sünde. Oder er tut etwas jetzt und fortdauernd. Er tut es anhaltend. Beispiel, Epheser 5, Vers 18. Ah, wisst ihr nicht. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dort ist genau die gleiche Verbform enthalten. Werdet es permanent, andauernd, anhaltend. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht ein Moment, wo ich mal an die Tanke gehe und dann irgendwie permanent von dieser einen Tankfüllung lebe mein ganzes Leben. Sondern es ist etwas Permanentes, was stattfinden muss. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Werdet kontinuierlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bleibt da ausdauernd drin. Und das ist das Gleiche, was Johannes hier beschreibt. Wenn jemand sündigt auf eine Art und Weise, nicht, dass er mal einen Fehltritt, dass ihn ein Fehltritt ereilt. Jakobus sagt, wir alle straucheln mannigfaltig. Ja. Johannes sagt, natürlich passiert das, aber wenn dein Lebensstil davon gekennzeichnet ist, dass Sünde nicht mal passiert und du wieder zu deinem Jesus zurückrennst, sondern selbstgerecht verharrst. Das ist vielleicht ein gutes Wort in diesem Kontext. Wenn du verharrst darin, wenn es eine Fortdauer in deinem Leben ist, zu deinem Lebenskonzept gehört, dann haben wir ein riesiges Problem, weil dann kennst du Jesus nicht. Weil wenn du Jesus kennen würdest und ihn erkannt hättest, dann würdest du ja zu ihm hingehen und dich reinigen lassen. Versteht ihr? Aber wenn du einfach sagst, die Sünde, oh, ich hab sie so gern. Und ja, den Jesus habe ich auch total gern. Sagt Jesus, sorry, aber irgendwie haben wir relativ wenig Berührung miteinander, weil dann würdest du auch zu mir kommen und würdest sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe ja neue Freuden und einen neuen Schmerz in mein Herz bekommen. Dinge tun mir weh. Warum tun sie mir auf einmal weh? Weil sie dir weh tun. Weil du Einzug gehalten hast in meinem Herzen durch den Geist Gottes, empfinde ich auf einmal, so wie Jesus in Dingen empfindet. Das sollte kein Spezialwissen für irgendwelche Abgesonderten sein, sondern das ABC unseres christlichen Glaubens. Dass wir Jesus ähnlicher werden und auf einmal eine Betrübnis haben über Dinge, wo wir denken, ja, das tut Jesus weh. Deswegen gehe ich jetzt zu ihm und kläre das mit ihm, weil die Beziehung zu ihm mir wichtig ist. In Johannes 8, Vers 44 auf folgende Weise, als er über die Kinder des Teufels spricht. Wohlgemerkt hat er oft mit den religiösen Führern dort zu tun gehabt, mit den Pastoren der damaligen Zeit. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Also ihr seid Kinder des Satans. Ja? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Darum geht es. Es geht um ein Wollen. Das, wonach Satan Lust hat oder eine Begierde hat, das will ich tun. Und ich will auch nicht davon wegkommen. Was Jesus hier beschreibt, beschreibt Johannes mit anderen Worten, dass jemand beständig in einer Sache ist, darin ausharrt und nicht dieses neue Verlangen, dieses neue Leben geschmeckt hat und sagt, ich will nicht in dieser Richtung bleiben. Und wenn Johannes sagt, ein wiedergeborener Christ kann nicht sündigen, sagt er, ja, schon kann ich sündigen, aber er kann nicht fortdauernd sündigen. Das ist das, worauf Johannes hier hinaus möchte. Also wenn du sagst, oh, die Bibel sagt mir, ein Christ kann nicht sündigen, aber ich tue es. Einmal durchatmen. Natürlich kannst du. Aber du wirst dich reinigen lassen. Aber du kannst nicht. Du kannst nicht. Wenn du Gott kennst, daran kleben bleiben. Ansonsten kennst du ihn noch nicht. Und dann ist heute ein guter Tag, ihn kennenzulernen. Aber wir sind ausgestattet mit einer neuen Lebensführung. Unsere Lebensführung hat einen neuen Charakter bekommen. Also Johannes bewegt nicht die Frage nach der Perfektion. Denn, wohlgemerkt, lass uns nochmal diesen Sprung machen. In Vers 2 seines Textes haben wir eindeutig gesehen, dass erst, könnt ihr hier mitlesen, dass erst, wenn Christus offenbar werden wird, also wenn Jesus Christus einmal wiederkommen wird, werden wir ihm gleich sein.
Und erst dann, wenn wir ihm gleich sind, wird die Sünde uns auch nicht mehr nerven. Ja, also für Johannes ist klar, dieses So-Sein wie Jesus, ohne Sünde, das ist etwas, was für die Zukunft, diese Hoffnung haben wir. Was Johannes hier thematisiert ist, hat das Erlösungswerk Jesu Christi, also Jesu Leben, Sterben für unsere Schuld und sein Auferstehen, hat Jesu Erlösungswerk einen Effekt für mein Leben heute oder nicht? Darauf kommt es Johannes hier an. Deswegen sagt auch Johannes zweimal, sowohl in Vers 5 und Vers 8, nachdem er gesagt hat, wenn offenbar werden wird in der Zukunft, sagt er zweimal, er ist offenbart worden. Also etwas muss noch geschehen, aber es ist etwas schon geschehen. Jesus Christus ist gekommen und hat die Sünde weggenommen. Und dann später, drei Verse weiter, sagt er in Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet oder zerstört. Aus dem Kontext ist uns klar, was die Werke des Teufels sind, und zwar Sünde. Also die Frage, die Johannes uns jetzt zuwirft, kennst du in deinem Leben, dass durch die Verbindung zu Jesus Christus und deinen Glauben an ihn, dass die Sünde die Macht verloren hat? Oder bist du ohnmächtig und der Sünde versklavt und sagst, ach, ich kann irgendwie nicht anders, ich habe das lieb gewonnen und das bleibt bei mir. Aber für Johannes ist deutlich, die Sünde hat die Macht verloren. Noch nicht ihre Präsenz, denn das kommt erst. Aber die Macht hat die Sünde verloren. Gottes Kinder erliegen nicht mehr der Sünde einfach so, dass sie gar nicht bemerken, was hier vonstatten geht, sondern sie merken sehr wohl, auch, und meine Lieben, ich möchte hier nicht einfach über die Dächer hier predigen, auch wenn wir mit einigen Dingen echt zu kämpfen haben, aber wir kämpfen. Wir sind nicht blind, taub und stumm, sondern wir sehen, wir ächzen, wir krächzen, wir rufen zu Gott, wir bitten Geschwister um Hilfe. Auch wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die uns immer wieder einholen wollen, dass unser Gewissen sensibilisiert ist für die Heiligkeit Gottes. Und seine Liebe zu uns ist ein Erweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir nicht fortdauernd anhaltend in der Sünde herumwabern und da herumvegetieren. Deswegen sagt Martin Luther richtigerweise in einem Zitat, dass die Vögel, er spricht hier auch über Sünde, dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Dass Vögel unterwegs sind und mal auch loslassen, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, ich habe das mal erlebt. Ich habe gerade Basketball gespielt, war ganz alleine und auf einmal platsch. Denkst du, es regnet doch gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss schnell weg hier. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Aber was habe ich gemacht? Saß ich dann dort und dachte, oh, voll schön. Und auch noch warm. Ich habe mich dann nicht damit gepielt und eingecremt. Ich bin gelaufen. Ich bin zum nächsten Wasserhahn gelaufen, habe gesagt, das soll nicht zu mir gehören. Weg mit dem Dreck. Aber es ist passiert. Ja, mich hat ein Vogel saftig erwischt. Aber ich sage nicht, liebe Vögel, es hat euch schon so gut gefallen, kommt doch noch mehr. Hier bin ich. Nimm mich. Also, nein. Ich hoffe, ihr behaltet noch andere Dinge aus dieser Predigt, außer dieses Bild. Wir erliegen dem nicht, sondern wir sind, und das sagt Johannes ganz zum Schluss seines Briefes, durch den Geist, den er uns gegeben hat, sind wir in der Lage, gegen Sünde zu kämpfen.
Wir sind auch in der Lage, Sünde zu überwinden. Wir sind in der Lage, wie Johannes sagt, die Gerechtigkeit zu tun und einander herzlich zu lieben. Dadurch, wir sind in die Lage versetzt durch Jesus Christus, was er für uns getan hat. Deswegen, um den Punkt abzuschließen und dann das Ende der Predigt einzuleiten, noch dieser Satz aus Sprüche 24, Vers 16. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Das Wort des Gerechten ist im Johannesbrief ein sehr prominentes Wort. Auch in unserem Text. Wir wissen, dass Jesus gerecht ist und wer zu Jesus gehört, der wird auch die Gerechtigkeit tun. Also wird auch gerecht sein, wie er gerecht ist. Das Buch Sprüche sagt uns sehr eindeutig, dass der Gerechte siebenmal fällt. Die Insider von uns wissen, die Zahl sieben, eine Zahl der Vollkommenheit. Der Gerechte fällt permanent. Ja, wichtig? Der Gerechte wird immer wieder fallen, aber er wird immer und immer wieder aufstehen. Aber diejenigen, die fallen und liegen bleiben, geht jetzt nicht darum, mit dem Finger auf die zu zeigen, wie doof sie sind. Einfach nur schlicht und ergreifend die Tatsache, sie haben Christus noch nicht erkannt. Der Heilige Geist lebt noch nicht in ihnen, deswegen sind sie nicht in der Lage. Lasst uns beten, dass die Liebe Gottes diese Person ergreift, dass sie in die Lage versetzt wird, so wie wir, im besten Fall, aufzustehen und zu kämpfen. Wir beenden jetzt die Predigt mit zwei Versen aus diesem Kapitel. Mit den Versen 19 und 20. Denn wir alle haben jetzt eben gerade schon durch die Predigt gelesen, gehört und wir wissen aus unserer Erfahrung, dass uns Dinge zu schaffen machen, Dinge, Sünde uns runterreißen möchte, uns unsere Gotteskindschaft madig machen möchte. Und Johannes hat ein wichtiges Wort in diesem Kapitel, in diesem krassen Kapitel, für all diejenigen, die unter ihren Mängeln leiden. In Versen 19 bis 20 heißt es, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Er sagt, wir sind in der Lage, unser Herz zur Ruhe zu bringen. Man kann auch sagen, das Herz zu besänftigen, es still werden zu lassen. Und Johannes hat zwei Punkte für uns, die er uns da mitgibt. Wie wird unser Herz still? Gott ist größer. Und Gott weiß alles. Gott ist größer. Unser Selbstverdammungsurteil in unserem Herzen kann manchmal sehr, sehr intensiv und sehr, sehr groß ausfallen. Dass wir denken, und schon wieder erneut liege ich im gleichen Sumpf. Und die Selbstverdammung ist dann nicht weit weg, dass wir denken, so und jetzt habe ich's vergeigt. Mein Urteil ist groß. Johannes sagt uns, meine Lieben, liebe Gotteskinder, Gott ist größer. Und Gottes Freispruch ist größer als dein selbstverdammendes Urteil. Dort, wo wir uns anklagen, ist Gott in der Lage, uns zu vergeben. Und das Zweite, das Letzte, Gott kennt alles. Wir würden vielleicht denken, oh Mann, was ist daran denn irgendwie wohltuend und ruhemachend? Wenn Gott alles weiß, also ich bin froh, dass ihr nicht alles von mir wisst. Aber Gott weiß alles und es gibt mir Ruhe. Warum? Es ist eine wirklich gute Nachricht zu wissen, dass wir Gott nicht überraschen. Dass wir mit dem, wie wir leben, Tag ein, Tag aus, niemals in Gott, in seinem Herzen etwas bewirken, wo er denkt, oh, hätte ich das gewusst, dass Waldemar so ist, dann hätte ich mir das anders überlegt. Wir reagieren so als Menschen. Unsere allerengsten und allerliebsten können uns auf diese Art und Weise enttäuschen, dass wir denken, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Woran liegt das? Weil wir nicht in die Zukunft schauen können und weil wir nicht das Herz eines Menschen ergründen können. Gott selbst aber hat uns gemacht. Er weiß, was in unserem Herzen schlummert. Und deswegen ist da keine große Überraschung, wenn wir mal wieder in dem Sumpf sind, dass Gott da nicht irgendwie verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, wie konnte mir das nur passieren mit diesem Vollhorst? Sondern, ja, dieser armselige Sünder ist mein geliebtes Kind. Und ich weiß das. Und mein Wissen, mein Vorherwissen hat mich nicht gehindert. Zu einem Zeitpunkt ja zu sagen, als das noch nicht mal im Anmarsch war. Und ich habe da schon ja gesagt. Wird Gott etwa sein Ja wieder zurücknehmen, nur weil wir untreu werden? Ganz gewiss nein. Und das ist eine biblische Verheißung. Und eine Verheißung, die Johannes uns in diesem Text entgegenschleudert und katapultiert. Dass wenn er diese großen Bilder gebraucht, sagt, bevor ihr alle zersprengt weglauft und denkt, dann wird es niemand schaffen. Wir haben unsere Ruhe bei unserem Vater und bei dem Sohn Jesus Christus, der unser Herz ruhig machen kann und unsere Unzulänglichkeiten, dass er denen mit Liebe begegnet. Amen.